Detektor FM. Zurück zum Thema.
Sie hören Detektor FM, der Tag. Verkommt das Strafrecht zum Moralrecht? Das diskutieren seit dem Fall Edati die Strafrechtler Deutschlands, denn die Privatsphäre des SPD-Politikers, die wurde ohne konkreten Anfangsverdacht durchsucht. Nur mit der Begründung, es könne sich schließlich um Kinderpornografie handeln. Es ist also ein hochsensibles Thema und Grund genug dann für eine rechtswidrige Untersuchung. Das ist dann zumindest die Frage, die dahinter steckt. Inwiefern darf also Moral eine Rolle im Strafrecht spielen? Darüber möchten wir jetzt mit Professor Dr. Hans Kudlich sprechen. Er ist Professor für Strafrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Schönen guten Tag, Herr Kudlich.
Schönen guten Tag.
Ja, Herr Kudlich, das Haus und Büro des SPD-Abgeordneten Sebastian Edati, das wurde durchsucht, obwohl es sich, zumindest so viel man liest jetzt über den Fall, bei den bestellten Filmen erstmal scheinbar um zumindest nicht illegal Inhalte handelt. Wie legal die sind, das ist noch umstritten. Sind die Ermittlungen dann überhaupt ja verfassungskonform?
Letztlich ist es natürlich so, dass bei einer Ermittlungsmaßnahme, anders als bei einer Verurteilung, schon ein Verdacht für die Rechtmäßigkeit genügen kann. Denn ob tatsächlich eine Straftat begangen worden ist, das soll ja im Rahmen dieser Ermittlungen erst herausgefunden werden. Und deswegen wäre der Umstand, dass sich jetzt im Nachhinein herausstellt, dass das nicht illegal, nicht strafbar wäre, kein Grund, der dafür sprechen würde, dass auch schon die Ermittlung zwangsläufig rechtswidrig gewesen ist.
Also die Ermittlung ist in dem Falle dann rechtskonform. Trotzdem verwundert es ein bisschen, mit welcher Begründung die angestrebt wurde. Also man beruft sich da auf sogenannte Erfahrungssätze. Das heißt, weil jemand etwas Bestimmtes möglicherweise besitzt, könnte er auch was anderes haben. Heißt in dem Fall, offensichtlich hatte Herr Edati Fotos von Kindern, sagen wir mal. Wir wissen das ja alles nicht genau, ist sehr spekulativ, die aber zumindest in Deutschland nicht illegal sind. Daraus schloss die Staatsanwaltschaft aber auch, er könnte illegale Aufnahmen haben. Reicht das wirklich als Begründung, um dann wegen Kinderpornografie zu ermitteln?
Also letztlich haben wir das Problem, in dem Moment, wo wir wissen, dass jemand diese Aufnahmen hat, da sind ja eigentlich die Ermittlungen vielleicht noch nicht zu Ende, weil wir nicht wissen wollen, wie viele er auch sonst noch hat, aber da wissen wir im Grunde genommen schon, dass der Tatbestand verwirklicht ist. Das heißt, es muss schon vorher die Möglichkeit geben, aufgrund von irgendwelchen Anhaltspunkten, also sagen wir Kontakt mit einem Kinderpornografenring beispielsweise, Ermittlungen durchzuführen. Wie konkret jetzt hier diese Anhaltspunkte gewesen sind, sagen Sie richtig, das wissen wir nicht. Das ist etwas, was für mich jetzt als Außenstehender auch schwer zu beurteilen ist. Aber selbstverständlich muss bei so einem Verdacht auch erlaubt sein, dass man eben aufgrund von bestimmten Indizien, aufgrund von bestimmten Erfahrungssätzen sagt, jetzt gehen wir mal die Ermittlungen an. Im Idealfall verlaufen diese Ermittlungen ja nicht für die breite Öffentlichkeit, wie das jetzt hier in diesem Fall gewesen ist, sodass auch der Betroffene da nur bedingt beeinträchtigt wird. Und es kann sich ja der Verdacht dann eben auch klären in einer Weise, dass man eben sagt, wir haben da nichts festgestellt. Dann wird das Ermittlungsverfahren wieder eingestellt.
Trotzdem ist das ja gerade in dem Fall Kinderpornografie natürlich auch für die Betroffenen oder für die, die verdächtigt werden, so etwas zu besitzen, ja hochproblematisch. Aber diese Erfahrungssätze, darüber möchte ich nochmal kurz sprechen, wenn man die auf einen anderen Bereich überträgt, dann kann die einem schon absurd vorkommen. Also sagen wir mal zum Beispiel, wer Zigaretten kauft, der wird auch Marihuana kaufen. Das ist dann so ähnlich wie bei den Bildern, die möglicherweise gefunden wurden. Ist das eher ein Spekulationsrecht?
Sie haben natürlich recht, wir dürfen hier nicht völlig frei spekulieren. Im Grunde genommen könnte jeder von uns irgendeine Straftat begehen und allein die theoretische Möglichkeit, dass jemand eine Straftat verwirklicht hat, die kann natürlich nicht genügen. Auf der anderen Seite, ja, wie ich vorhin schon nochmal gesagt habe, was machen wir jetzt in dem Fall, in dem es bestimmte Verdachtsmomente gibt, aber die eben ohne Ermittlungen nicht belegt werden können? Wenn die Polizei dann hier untätig bleibt, dann sagt man hinterher, ja, das hätte man sich doch eigentlich schon denken können. Also es hängt natürlich sehr stark davon ab, was das für ein Material gewesen ist. Soweit ich informiert bin, hat es aber da ja auch Kontakte gegeben mit einem Versandhändler sozusagen, der tatsächlich problematisches Material vielleicht an andere Personen dann veräußert hat. Und das könnte dann schon so ein Anhaltspunkt sein, und sagen, wir schauen dann nochmal nach. Und das Problem ist ja nun auch bei einer strafrechtlichen Ermittlung, wir können ja zur Verdachtsabklärung nicht im Vorfeld den Beschuldigten fragen. Wir können nämlich einen Brief schreiben und sagen, wir haben da so eine Idee, wollen Sie uns darüber mal Auskunft geben? Denn wenn man dann anfängt zu ermitteln anschließend, dann findet man nichts mehr. Gut, nun hier in diesem Fall hat man auch nichts mehr gefunden, das hat vielleicht andere Gründe gehabt. Aber strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen müssen im Grunde genommen ja immer ein Überraschungsmoment letzten Endes haben und sind dann auch immer mit einer gewissen Ungewissheit verbunden.
Aber gerade bei Sexualstraftaten, da gibt es ja immer eine hohe Sensibilität natürlich in der Bevölkerung. Müsste man da auch vor allem sensibler mit solchen Vorwürfen umgehen, dass sie eben nicht breit getrampelt werden in der Öffentlichkeit, noch bevor überhaupt eine Untersuchung abgeschlossen ist?
Also das auf jeden Fall. Das gilt meines Erachtens nicht nur für diesen Bereich, aber es gilt für diesen Bereich besonders und bei einer Person des öffentlichen Lebens, bei der sich eben dann auch viele dafür interessieren, dass man hiermit sehr zurückhaltend umgeht, dass das nach Möglichkeit nicht irgendwie an die Öffentlichkeit geht, das ist ganz klar. Denn also selbst wenn man etwas gefunden hätte, dann müsste man sagen, bis zum Abschluss des Strafverfahrens streitet erstmal die Unschuldsvermutung für jeden Verdächtigen und man sollte ihn natürlich vor dem Abschluss eines solchen Verfahrens keinen unnötigen Belastungen aussetzen.
Herr Edati und andere, die schon beschuldigt wurden, verschiedenen Straftaten, die beschweren sich vor allem über die Rufschädigung, die ist ja auch einklagbar in Deutschland. Hat man eigentlich zivilrechtliche Möglichkeiten, wenn so ein Verfahren sich als nichtig herausstellt, wenn zum Beispiel eben auch in den Polizeibehörden zu viel an die Öffentlichkeit gegeben wurde, dass man sich dagegen wehren kann?
Also hier wäre schon ein immaterieller Schadensersatz, ein Schmerzensgeld dann gegebenenfalls möglich, wobei wir eben dann unterscheiden müssen zwischen der Frage, hätte überhaupt nicht ermittelt werden dürfen, also waren die Anhaltspunkte vielleicht schon viel zu gering, das ist eine schwierige Frage, und dann dem eigentlich viel klareren Fall, sind da irgendwelche Dinge nach außen getragen worden in einer Weise, die eigentlich nicht hätte erfolgen dürfen, und normalerweise gibt es eigentlich überhaupt keinen Anlass, über laufende Ermittlungen in irgendeiner Form zu berichten.
Durch den Fall Edati gibt es auch Diskussionen über das deutsche Strafrecht und die Rolle von Moral und von Erfahrungssätzen darin, und darüber haben wir mit dem Professor für Strafrecht Dr. Hans Kudlich von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kudlich.
Ja, sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.